Dank an das Musikteam. Ich wollte schon sagen, es heißt, die alles spielen, aber man könnte es auch anders noch buchstabieren, ne? Ich fand, ihr habt das mit großem Ernst gesungen. Ihr dürft auch lächeln. Das finde ich immer noch schöner. Meine Frage heißt, wo lebst du? Heute Nachmittag sagte einer, zu Hause. Fand ich gut. Also wenn mir jemand diese Frage stellt, dann denke ich an Deutschland. Ich denke an den Teutoburger Wald. Ich denke an Steinhagen. Ich denke an das Haus, in dem ich wohne, denn hier lebe ich. Das ist mein Lebensraum. Aber zu meinem Lebensraum gehören immer auch Dinge, die einem nicht sofort einfallen, weil man sie nicht gleich entdeckt. Zu meinem Lebensraum gehören immer auch Menschen. Ich lebe in Beziehungen. Die sehen jetzt ein bisschen aus wie Aliens, aber das sollen Menschen sein. In meiner Familie, da lebe ich. Kollegen, die haben wir. Freunde, mit denen wir gut zurechtkommen, obwohl wir nicht immer einer Meinung sind. Ich lebe in einer Nachbarschaft, die alles genau mitkriegen, was sich bei uns verändert. Mein Lebensraum, das ist ein äußerlicher Rahmen, in dem ich lebe. Aber vor allem sind es meine Beziehungen. Die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, das ist mein Lebensraum. Und jede Lebensraumveränderung, die wird auch in meinen Beziehungen spürbar. Stellt euch vor, ihr zieht um. Und es wird sich verändern in euren Beziehungen. Ihr nehmt einen neuen Arbeitsplatz und ihr werdet merken, das wirkt sich aus auf eure Beziehungen. Es verändert sich immer etwas da, wo mein Lebensraum sich verändert. Aber es gibt auch einen Lebensraum, der nicht sichtbar ist, aber der sich immer wieder in meinem Alltag auswirkt. Als Mensch, der zu Jesus gehört, lebe ich in Gottes Reich. Ich lebe in seiner Gegenwart. Und dieses Reich von Gott, das umgibt alles und das erfüllt alles. Aber es ist nicht nur so ein äußerlicher Rahmen, in dem ich mich bewege, sondern dieses Reich Gottes ist immer auch eine Beziehung. Ich habe Gott als meinen Schöpfer, als meinen Vater im Himmel. Ich habe Jesus Christus als meinen Herrn, als meinen Erlöser. Ich habe den Heiligen Geist, durch den Gottes Liebe in mir wohnt. Es ist immer auch eine Beziehung, in der ich im Reich Gottes lebe. Und ich möchte mit euch heute über eine Spannung nachdenken, die mich beschäftigt. Denn seit mein Leben Jesus gehört, hat sich mein Lebensraum verändert. Und zwar ein für alle Mal, für immer. Gehöre ich zu ihm, bin ich in seinem Reich. Und diese Tatsache steht fest. Und trotzdem muss ich mich immer wieder neu entscheiden, auch heute in diesem Lebensraum zu leben, innerlich umzuziehen, in dieser Beziehung zu Gott zu bleiben. Und da möchte ich euch in meine Gedanken und auch in meine Schwierigkeiten damit mit hineinnehmen. Ich gehe dabei aus von einem Wort, das der Apostel Paulus geschrieben hat in Kolosser 1, die Verse 13 und 14, weil die das sehr deutlich machen. Dort schreibt Paulus: Gott hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und hier werden zwei Lebensbereiche genannt, der Machtbereich der Finsternis und das Reich von Gottes Sohn, von Jesus Christus. Und dabei fallen mir einige Dinge auf. Das erste ist, ich kann scheinbar nur in einem Bereich leben. Irgendwie funktioniert das hier nicht richtig. Aber gut, dass Judith da ist. So, ich kann nur in einem Bereich leben. Entweder in der Macht der Finsternis oder im Reich von Jesus. Und diese beiden Bereiche scheinen sich gegenseitig auszuschließen. Das ist das eine, was mir da auffällt. Das zweite ist, in der Finsternis gibt es manche Dinge nicht. Wenn ihr das so seht, was fällt euch da auf, was gibt es in der Finsternis nicht? Sehr gut, Licht. Was gibt es dort noch nicht? Liebe. Und wenn wir den Vers weiter anschauen, was gibt es da noch nicht? Die Erlösung. Es gibt dort keine Vergebung. Es gibt dort nicht den Sohn. Es gibt dort nicht Jesus. Wenn man nun mal darauf achtet, was gibt es in der Finsternis nicht, wenn es da kein Licht gibt? Und ohne Licht bleibt immer eine gewisse Unsicherheit, eine Angst, die da ist. Da muss jeder selbst schauen, wo er eigentlich bleibt. Und im Machtbereich der Finsternis gibt es keine Liebe. Denn da, wo jeder selbst schauen muss, wo er bleibt, da bleibt kein Blick mehr für das, was die anderen brauchen, für das, was die nötig haben. Da ist kein Platz mehr für Liebe. Und mir fällt noch was auf. Ich kann diesen Ort nicht selber wechseln. Aus dem Machtbereich der Finsternis muss ich errettet werden. Und in das Reich des Sohnes muss ich versetzt werden. Ich kann mich selber nicht aus diesem Machtbereich der Finsternis befreien und herauskämpfen. Ich muss errettet werden. Und ein anderer sorgt dafür, dass ich im Reich von Gottes Sohn leben kann, wo es hell ist, wo es liebevoll ist. Und das kann nur geschehen durch Vergebung. Und wer sorgt dafür, für dieses Erretten und Versetzen? Es ist immer gut, wenn so ein Vers so deutlich anfängt. Gott hat. Er hat errettet. Er hat versetzt. Er schickt Jesus, der für meine Sünde am Kreuz stirbt, und durch ihn bin ich von der Sünde erlöst. Durch ihn bin ich von der Schuld befreit, die mein Leben belastet hat. Und ich kann raus aus der Dunkelheit, raus aus diesem Zwang, dass ich alles selber regeln muss. Ich muss nichts mehr verstecken. Ich muss nichts mehr verheimlichen. Ich brauche nichts mehr schönreden. Und ich kann rein in die Liebe, mit der er mich umgibt. Allerdings wird hier nicht gesagt, dass Gott dich liebt. Sondern wen liebt er in diesem Vers? Uns, sein Sohn. Er liebt nur seinen Sohn in diesem Vers. Den Sohn seiner Liebe. Er liebt Jesus, aber diese Liebe zu Jesus, die strahlt aus. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal bei anderen Menschen zu Besuch seid. Es gibt ja solche Besuche, die macht man bei Menschen und hat das Gefühl, bei denen knistert es ständig. Irgendwie haben die immer Vorwürfe, gibt es immer so leichte Spitzen gegeneinander. Und man merkt, in der Familie ist irgendwas immer im Argen. Ich neige immer dazu, dass ich versuche, in diesen Momenten immer alles zu schlichten und dafür zu sorgen, dass da kein großer Streit entsteht. Ich bin immer sehr angespannt bei solchen Besuchen, damit wir bloß im Frieden wieder gehen können. Aber ich finde das immer sehr anstrengend. Da, wo Menschen sich nicht verstehen, da merkt man, das wirkt sich auch auf die Gäste aus. Aber dann gibt es manchmal Besuche, die wir machen, da spürst du einfach, wie die Menschen herzlich und liebevoll miteinander umgehen. Und man fühlt sich einfach wohl. Und das wirkt sich aus auf die Gäste. Der Vater liebt seinen Sohn. Und diese Liebe Gottes zu Jesus, die überstrahlt alles und die erfüllt alles und die wirkt sich auch auf mich aus. Das ist die Liebe, von der alles geprägt ist. Und seit ich meine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen habe, lebe ich in diesem Reich des geliebten Sohns. Meine Sünde ist vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin selber jetzt ein Sohn seiner Liebe und diese Tatsache steht fest und zwar für immer. Aber was verändert sich jetzt durch diese Tatsache in meinem Alltag? Und meistens ändert sich meine äußerliche Umgebung nicht. Ich lebe immer noch an demselben Ort, oft mit den gleichen Menschen zusammen, aber meine Beziehungen ändern sich. Ich bin innerlich versetzt worden und das wirkt sich aus. Mich erinnert das immer an ein Erlebnis, das sich mir sehr tief eingebrannt hat. Und das macht mir diese Tatsache sehr deutlich. Als ich in der 6. Klasse gewesen bin, das war Ende der 70er Jahre, ist wichtig, dass ihr das im Kopf behaltet, haben wir eine Klassenfahrt nach Holland gemacht. Und auf dem Rückweg, da machten wir Rast an so einer Tankstelle. Und die meisten meiner Mitschüler gingen dann so in diesen Verkaufsraum bei der Tankstelle und die meisten kauften sich dann was zu trinken oder Süßigkeiten. Olaf war auch da drin, aber der hatte kein Geld. Also ging ich so rum und guckte mir alles an. In diesem Verkaufsraum gab es so einen Hinterausgang, durch den viele meiner Mitschüler immer wieder so rein und raus gingen, weil das eine Abkürzung war zu dem Bus, wo der halt geparkt hatte. Und wir hatten einen relativ strengen Lehrer, der uns das dann sehr deutlich verboten hat, damit keiner einfach wieder rausging, ohne dann zu bezahlen. Nach einiger Zeit sah ich, dass diese Tür offen stand. Ich ging hin, machte sie zu und als ich mich umdrehte, stand mein Lehrer vor mir, knallte mir eine und fing an, mit mir zu schimpfen, dass ich ja wohl auf nichts richtig hören könnte, mich an keine Regeln halten würde und er wäre sehr enttäuscht von mir und ich sollte jetzt rausgehen. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was in meinen Gedanken dann abgegangen ist? Ich glaube, ich war gerade nicht im Reich der Liebe, sondern in mir war Enttäuschung, Wut. Ich war ohnmächtig, fühlte mich einfach nur ungerecht behandelt und könnt ihr euch vorstellen, was für eine Beziehung zu meinem Lehrer gerade passiert ist, der zufällig Herr Müller hieß. Und ich war im Reich der Finsternis, mit allem, was dazugehört. Nach ein paar Minuten kam mein Lehrer zu mir. Einige meiner Mitschüler hatten ihm erklärt, dass ich diese Tür nicht benutzt habe. Die sind für mich eingetreten. Und jetzt bat mein strenger Klassenlehrer mich um Vergebung. Dann nahm er mich mit in diesen Verkaufsraum, sagte vor der ganzen Klasse, dass Olaf nichts falsch gemacht hat. Und dann sagte er zu mir, du darfst dir aussuchen, was du möchtest und ich bezahle für dich. Das hat was vom Paradies. Aber merkt ihr, es war die gleiche Umgebung, dieselben Menschen. Meine Wange tat immer noch weh und ich hatte die Tränen immer noch in den Augen. Aber es hat sich was verändert. In der Beziehung. Weil mein Lehrer völlig anders mit mir umgegangen ist. Und ich hatte freie Auswahl. Wisst ihr, was ich mir ausgesucht habe? Eine Packung Kaugummi. Ich weiß heute noch nicht, warum. Für mich ist immer das Kaugummi der Versöhnung geworden. Aber dieses Verhalten meines Lehrers, das hat sich mir unheimlich tief eingeprägt. Vor allem seine Bereitschaft, mich um Vergebung zu bitten. Und seitdem hat sich unsere Beziehung verändert. Es ist immer noch die gleiche Umgebung, aber diese Beziehung verändert auf einmal alles, auch in mir. Aber mich hat das auch im Nachhinein immer noch so ein bisschen erschrocken, weil ich gemerkt habe, wie schmal dieser Grat ist, um von diesem Machtbereich der Finsternis wieder in so einen Bereich der Versöhnung und des Lichts zu kommen. Und wie leicht ich in diesen Machtbereich der Finsternis hineinrutsche. Ich weiß, dass ich zu Jesus gehöre. Und ich weiß auch, dass mein Leben in ihm geborgen ist. Und doch hängt immer noch so viel in mir drin, was von diesem Machtbereich der Finsternis geprägt ist. Und manchmal erschreckt mich, wie leicht ich in diese alten Verhaltensweisen zurückfalle, wenn mich jemand übersieht und eben nicht sieht, was ich alles geleistet habe. Wenn jemand mich enttäuscht hat, wenn jemand meinen empfindlichen Punkt wieder mal getroffen hat und ich dann anfange zu kämpfen, mich zu wehren, nur noch auf mich achte, auf die Ungerechtigkeit, die mir gerade widerfährt, auf meinen Vorteil, auf meinen Schmerz. Und dann erschreckt es mich jedes Mal, wie leicht sich diese Stimmung ausbreiten kann in meiner Familie. bei den Menschen, die mir eigentlich am Herzen liegen. Vielleicht sich das ausbreiten kann in meiner Gemeinde, in dem Hauskreis, in dem Betrieb, wo ich lebe. Selbst unter Christen, die im Reich Gottes leben, ist dieser Machtbereich der Finsternis oft so deutlich zu spüren. Aber ich bin doch in das Reich des Sohnes seiner Liebe hineinversetzt. Ich will darin leben. Ich will mich nicht von diesen Gedanken immer wieder runterziehen und wegziehen lassen. Wenn ihr mal alle noch dort aus dem Fenster schaut und mir dann sagt, wie die Jahreslosung heißt dieses Jahr. Weiß das noch jemand? Ja. Dann gucken Sie wieder alle dahin. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist der Lebensraum, in dem ich mich aufhalten will und aufhalten soll. In dieser Liebe, die Gott für mich hat. Und wenn ich Licht und Liebe atme, sehe, rieche, schmecke und fühle, dann wirkt sich das auf mich aus. Aber was lasse ich eigentlich in mir wohnen? Was darf sich in mir immer wieder ausbreiten? Und ich merke, wie schnell das geht, dass auf einmal dieser ganz andere Lebensraum da ist, in dem ich mich aufhalte. Vor einiger Zeit hatte ich darüber nachgedacht, ein anderes Auto zu kaufen. Und ich hatte ein richtig gutes Auto gefunden. Der Verkäufer machte mir ein Angebot, bei dem alles gepasst hat. Und ich habe mich nach ein paar Tagen dagegen entschieden, weil mir der Motor zu wenig PS hatte. Und seitdem ließ mich dieses Auto nicht mehr los. Mensch, so ein Angebot kommt so schnell nicht wieder. Solltest du nicht doch nochmal anrufen? Und vielleicht musst du ein anderes Auto suchen, was dann auch besser ist und da besser zu dir passt. Und frag dich mal, wie es weitergehen kann. Und dann sitze ich in der Bibelstunde und denke, muss nachher nochmal den Verkäufer anrufen. Dann haben wir Gebetsgemeinschaft und ich denke, ach, wäre schon nicht schlecht, so ein Auto zu haben. Und in der Zeit schien mir alles nicht mehr zu genügen, was mein Auto eigentlich hat. Guck mal, hier knarzt es, da ist bestimmt nicht mehr so gut, da passiert was. Und immer dieses Gefühl, mir fehlt was. Immer das Gefühl, da ist ein Mangel. Nur mit dem anderen Auto könnte ich wirklich glücklich sein. Dann würde ich auch wieder mit viel mehr Freude zu den Diensten fahren nach Bielefeld, wenn ich das Auto hätte. Und damit wäre ich ja auch auf der sicheren Seite und könnte beruhigt sein, weil das ist doch viel neuer und besser und dann fährt man auch besser. Und dabei weiß ich eigentlich, jedes Auto verursacht neue Kosten und Unruhe, gibt neue Probleme. Ich habe mir sogar Bibelverse zitiert, Hebräer 13, Vers 5. Lass dir genügen an dem, was da ist. Aber ich war im Machtbereich der Finsternis. Und merkt ihr, wie das auf einmal alles überschatten kann? In den Gesprächen bist du immer wieder abgelenkt, weil dieser Schatten da ist. Ruhige Zeiten waren fast nicht möglich, weil ich immer wieder darüber nachgedacht habe, müsstest du jetzt nicht doch noch und könntest du nicht auch noch? Und du nimmst dir so viel weg von dem, was du eigentlich in diesem Moment hast und genießen könntest. Paulus schreibt das einmal knallhart in Römer 8 und sagt, fleischlich gesinnt sein ist der Tod, aber geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Fleischlich gesinnt sein heißt, ich achte auf mich, ich achte auf meinen Mangel, auf meine Wünsche und ich merke, darunter leiden meine Beziehungen. Darunter leidet meine Verbindung zu anderen Menschen und auch zu Jesus. Und darum brauche ich diesen geistlichen Ortswechsel. Wenn ich in der Finsternis bin, können nur dunkle und negative Gedanken herauskommen. Stellt euch vor, ihr seid am Lagerfeuer und es qualmt. Und ihr sitzt genau in der Windrichtung. Was atmet ihr dann ein? Wonach riechen eure Klamotten hinterher? Was nehmt ihr mit nach Hause? Überall Qualm. Und jetzt stell dir vor, du sitzt eine halbe Stunde in einem blühenden Lavendelfeld. Wonach riechen deine Kleider danach? Was atmest du ein? Was nimmst du mit nach Hause? Ich hoffe, kein Heuschnupfen, aber das, wo ich mich aufhalte, das wirkt sich in mir aus. Das nehme ich mit, wenn das mein Lebensraum ist. Ich bin aus einem Machtbereich errettet. Ich bin in einen Lebensraum, in den Liebesraum von Jesus versetzt. Da ist Leben und Frieden. Seit einiger Zeit begleitet mich dazu ein Vergleich, der aus einem Buch stammt. Das Buch stammt von Esther Baumann. Esther Baumann ist eine Tochter von Heinrich Baumann, der auch hier in Bielefeld ja sehr viel missionarische Aktion schon gemacht hat. Dieses Buch heißt Die zwei Bäume, lerne den Geschmack von Leben und Tod zu unterscheiden. Und in diesem Buch werden die beiden Bäume gegenübergestellt, die im Garten Eden als einzige näher bezeichnet werden. Der eine ist der Baum des Lebens, der mitten im Garten steht. Und der andere Baum ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und von dem sagt Gott, davon sollst du nicht essen. Wenn du davon isst, musst du des Todes sterben. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und Gott verbindet das hier mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gibt jetzt viele Gedanken zu diesen beiden Bäumen. Ich kann nur empfehlen, schaut euch das Buch mal an, arbeitet das mal durch. Aber die Grundaussage, die liegt darin. Gott hat verboten, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, weil er wusste, dass wir Menschen es nicht brauchen. Dass dieses Wissen uns letztlich schadet. Weil es uns belastet, weil es uns vergiftet und unsere Beziehungen kaputt macht. Denn seit wir diese Fähigkeit besitzen, Gut und Böse zu unterscheiden, machen wir das dauernd und überall. Und den Maßstab dafür, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, den legen wir selber fest. Was ich richtig finde. Was in meinen Augen gut ist, was unserer Familie dient, was meine Firma voranbringt. Und das Ergebnis ist immer nur Streit und Unruhe. Ich will es richtig machen und ich werde damit zum Richter. Ich bewerte und ich beurteile mich selbst und andere. Und damit machen wir uns das Leben schwer. Dass wir uns dann fragen, ist diese Musik richtig oder falsch? Und ihr lieben Eltern, die ihr schon erwachsene Kinder habt, haben eure Kinder alles richtig gemacht? Gute Entscheidungen getroffen? Und wenn die noch eigene Kinder haben, erziehen sie die auch richtig? Oder besser so, wie ihr es gemacht habt? Was ist richtig? Was ist falsch? Wer hat mehr geleistet? Wer hat besser gepredigt? Wer der richtige Vorstand? Wer hat die Sachen mal richtig gemacht? Und wir sind so schnell dabei und fällen unser Urteil und sagen, was richtig ist und was gut ist. Und am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, schön, wenn man einen guten Lautsprecher hat, ne? Ich lasse heute mal keine Konkurrenz zu. Also war das jetzt gut oder böse? Am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen stehe ich selbst im Mittelpunkt. Meine Sicht, meine Gedanken, meine Gefühle. Alles dort ist zunächst mal fleischlich gesinnt, weil es um mich geht. Und das Ergebnis ist der Tod. Gott hat nicht übertrieben. Wenn du alles bewertest und beurteilst, immer dein Maßstab über alles setzt, gehen deine Beziehungen kaputt. Deine Beziehungen zu Menschen und deine Beziehungen zu Jesus. Den Baum des Lebens, den beschreibt Esther Baumann als ein Leben im Vertrauen auf Gott, aus dem einfach eine gute, eine gesunde Beziehung wächst. Und wer vom Baum des Lebens ist, der sucht die Verbindung zu Gott, dem liebenden Vater. Ich möchte zu dir, ich möchte bei dir bleiben. Und dann fiel mir eine Tatsache auf, die kommt in dem Buch jetzt nicht so zur Sprache. Aber mir fiel auf, dass Gott nach dem Sündenfall einen Engel mit einem Flammenschwert vor diesen Garten gestellt hat, weil er sagte, ich möchte den Weg zum Baum des Lebens versperren. Und das kann eigentlich nur bedeuten, seit wir Menschen von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, können wir alles nur aus unserer Sicht bewerten und beurteilen, auch den lebendigen Gott. Und damit wäre die Verbindung zu ihm unmöglich. Lege ich fest, was Gott richtig und falsch macht? Lege ich fest, was gut ist und was böse ist? In dem Moment wird die Verbindung zu Gott nicht mehr machbar, weil sie immer von meiner egoistischen Sicht geprägt ist. Wie will ich als begrenzter, als sündiger Mensch dem heiligen und vollkommenen Gott begegnen und wie will ich ihn verstehen? Und darum musste erst die Sünde vergeben werden. Erst die Schuld weggeräumt werden, damit der Zugang zum Baum des Lebens in die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott wieder möglich ist. Und da gibt es so eine Strophe in einem Weihnachtslied, die das so schön deutlich macht. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Wie heißt dieses Lied? Lob Gott, ihr Christen, allzugleich. Genau, das war mein Weihnachtspart heute. Aber durch Jesus ist der Zugang zum Vater und zum Baum des Lebens wieder möglich geworden, weil er erlöst hat von der Sünde. Und zwar für immer. Denn in der Ewigkeit, in Gottes Reich, werden viele solcher Bäume stehen, eine ganze Allee voller Lebensbäume, wo du immer und überall in dieser Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, sein kannst. Und deswegen heißt die entscheidende Frage nicht, ist das richtig oder falsch? Die entscheidende Frage heißt nicht, ist das richtig, dass wenn ich mir jetzt das Auto gekauft hätte oder wäre es falsch gewesen? Sondern die entscheidende Frage ist, tue ich es mit Jesus? Stärkt es die Verbindung zu ihm? Oder wird mir das Auto wichtiger als er? Was steht eigentlich drüber? Das Entscheidende ist immer, diese Verbindung mit Jesus, dass ich es mit ihm tue, von Herzen in der Gemeinschaft mit ihm. Und da wurde mir eben sehr deutlich, Jesus wurde von Petrus verraten, verleugnet, dreimal. Und als er Petrus am See Genezareth wieder trifft, da fragt er ihn nicht, hast du alles richtig gemacht? Er fragt ihn nicht, waren deine Entscheidungen gut? Sondern er fragt ihn nur, hast du mich lieb? Wie sieht's eigentlich mit unserer Beziehung aus? Wie sieht's mit dem Vertrauen aus, was zwischen uns herrscht? Und nicht, war alles gut und richtig, was bisher gelaufen ist? Nicht, wie beurteilst du das? Sondern wie stehst du jetzt zu mir? In diesem Buch erzählt Esther Baumann auch von der Leiterin einer Organisation, die sich darum bemüht, dass ihre Mitarbeiter ihre Aufgaben besser und effektiver erledigen, damit sie richtig gut arbeiten können. Und sie merkt, das belastet sie immer mehr. Und dann sagt sie, dann war das in einer Gebetszeit so, als ob Jesus mir klar macht, ich werde dich nicht dafür verantwortlich machen, ob deine Mitarbeiter alles richtig gemacht haben, sondern ich werde dich fragen, ob du sie geliebt hast. Und das hat bei mir eingeschlagen, dass Jesus mir sagt, ich werde dich nicht dafür verantwortlich machen, ob deine Kinder alles richtig gemacht haben. Ich werde dich nicht dafür verantwortlich machen, ob in deiner Gemeinschaft alles richtig gelaufen ist, ob du immer die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Ich werde dich danach fragen, ob du deine Kinder, deine Gemeinde, die Verantwortlichen geliebt hast. Und ob du mich damit geehrt hast. Und ich stelle bei mir immer wieder fest, dass ich in diesen richtig und falsch Gedanken feststecke, dass sie sich immer wieder in mir ausbreiten wollen, dass ich mich immer wieder frage, habe ich das richtig gemacht? Sind die anderen jetzt zufrieden mit mir? War es gut genug? Und das macht mich kaputt. Ich möchte so gerne leben und Frieden haben. Ich möchte so gern wissen, dass es auch in meinem Alltag mit Frieden und mit guten Dingen zugeht. Esther Baumann schreibt, es gibt zwei verschiedene geistliche Lebensräume. Der eine Lebensraum ist aufgebaut auf gute Erkenntnisse und Prinzipien, ist aber gleichzeitig erfüllt von Furcht und Sorgen, von Anspannung und Mangel. In diesem Lebensraum ist es nie genug. Weder das, was wir tun, noch das, was wir haben. Und diesen Raum kenne ich. Dann schreibt sie, der andere Lebensraum hingegen ist voller Leben. Hier herrscht Liebe. Dieser Lebensraum, der Baum des Lebens, ist Gott selbst. In ihm finden wir allen Reichtum an Güte, Frieden, Sicherheit und Klarheit. Und da kann ich sagen, ich will es mit dir tun, mein Vater im Himmel, mit dir, in der Gemeinschaft mit dir. Und es geht nicht darum zu sagen, war das jetzt richtig, war das alles gut, habe ich hier genug, sind die anderen mit mir zufrieden, sondern ich bin hier mit dir. Und darum will ich mir bewusst machen, ich darf heute wieder in diesem Reich des Sohnes seiner Liebe leben. Und ich bin hier umgeben und erfüllt von dieser Liebe, die Jesus mir schenkt, von seinem Licht, das er leuchten lässt. Mein Lebensraum ist am Lebensbaum. Es ist vielleicht immer noch derselbe alte Laden, in dem ich stehe. Immer noch dieselbe Gemeinde, in der ich bin. Immer noch dieselbe Familie, aber ich habe dich, Herr, an meiner Seite. Ich lebe hier in deinem Reich und das verändert alles. Und ich wünsche es mir und ich wünsche es euch so sehr, dass ihr diese innerliche Lebensraumveränderung an jedem Tag neu ganz bewusst zulasst und in diesem Reich des Lichts und der Liebe lebt, am Baum des Lebens, wo er alles ist, was ihr braucht. Amen. Wir wollen miteinander singen, ein Lied, das uns das auch nochmal als Gebet in den Mund legt. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir.